ARD. Talk mit Tees.
Mir wurde immer gesagt, dass ich cringe bin. Und deswegen entstand dann Gringer. Ich war einfach nur erleichtert, dass die Schulzeit vorbei ist, mein Leben in Deutschland vorbei ist. Deswegen habe ich hatte zwar gedacht, dass ich nach einem Jahr zurückkomme, aber ich habe trotzdem alles verkauft, bevor ich gegangen bin. Ja, ich war immer sehr eigen und selbstbewusst in dem, was ich gemacht habe. Ich war im Pyjama in die Schule gegangen. Wieso nicht? Also ich wollte schon immer berühmt werden. Ich reise immer der Sonne hinterher. Ja, ich bin immer so normales, so langweilig. Ich finde alles toll, was ein bisschen anders ist.
Hallo, mein Name ist Christian Thies und ich möchte euch Lina vorstellen heute. Sie ist 22 Jahre alt, so eine Art Reise- und Abenteuer-Influencerin. Und Lina hatte sich bei mir gemeldet und mich neugierig gemacht, als sie geschrieben hat, dass sie mit 19 Jahren Deutschland verlassen hat und sich alleine auf eine Weltreise begeben hat, die inzwischen 3 Jahre dauert. Sie hat 900 Nächte in Hostels verbracht, 3 Monate draußen auf der Straße geschlafen, am Strand wild gecampt und unter freiem Sternenhimmel. Ich habe, hat sie geschrieben, als Frau Indien bereist, bin 3000 Kilometer solo um die Südinsel Neuseelands getrampt und auch durch Malaysia, Mallorca und Thailand gereist. Ohne Guide und in viel zu kleinen Schuhen bin ich 10 Tage ins Everest Base Camp gewandert, davon 4 Tage ohne Essen. Meine Weltreise war auch eine Flucht. Und ich habe erfahren, dass das Verlassen meiner Heimatstadt ein Rettungsanker war. Lina ist eine, die möchte andere inspirieren. Sie möchte sie dazu ermuntern, an ihre Träume zu glauben und diese Träume zu leben, so wie sie das vormacht. Mein Interesse hatte sie. Ich hoffe, das geht euch genauso. Lina war jetzt kurz mal wieder in Deutschland, pendelte in diesen Wochen zwischen Berlin, wo wir uns getroffen haben, und Reutlingen, die Ecke, wo sie früher gewohnt hat, bevor sie in der Welt zu Hause war. Lina hat ein sehr einnehmendes, sympathisches Wesen. Sie ist gut gelaunt, neugierig, lebendig, rote Haare und sie kam barfuß.
Ein Podcast von SWR3.
Hallöle.
Hallo.
Wir sind hier in Berlin jetzt gerade. Du kommst aber aus Baden-Württemberg.
Genau.
Hast du Dialekt auch schön?
Nee, gar nicht.
Wieso nicht eigentlich?
Ich weiß nicht. Unsere Lehrer haben immer nur Hochdeutsch mit uns gesprochen. Und ich kann einfach nur Hochdeutsch. Zu Hause spricht bei mir auch niemand Schwäbisch.
Dafür waren ja deine Eltern zuständig auch.
Ja, die können auch kein Schwäbisch.
Ach so, okay.
Ja, die kommen auch nicht von da.
Auch reingeschmeckte so.
Ja, genau. Und deswegen ist es bei uns irgendwie ein bisschen verloren gegangen.
Wie nennst du dich selber? Außer Fulltime Travel?
Ja, also ich heiße auf Instagram, mein Künstlername ist Cringerliner. Und ich würde mich als professionelle Solo-Backpackerin, Low-Budget-Backpackerin bezeichnen. Genau.
Vor 3 Jahren hast du Deutschland verlassen und bist alleine auf eine Weltreise gegangen, die im Prinzip bis heute andauert. Zwischendurch aber mal wieder deutschen Boden berühren, ist auch ganz schön, ne?
Ja.
So wie jetzt gerade. Du hast knapp 70.000 Follower bei Instagram, die täglich mit dabei sind, bei deiner ja auch manchmal chaotischen Reise. Mhm. Wie bist du von Natur aus? Chaos Queen oder eher gut sortierter Einzelhandel?
Nee, ich bin eine Chaos Queen, auf jeden Fall. Das sieht man auch in meinem Reisestil und auch in meinem Backpack, beziehungsweise wenn ich den einmal aufmache, wenn ich wirklich nur 10 Minuten in einem Zimmer habe, dann ist alles auch voll mit Chaos. Und auch generell mein ganzer Reisestil ist sehr chaotisch, aber organisiert. Ich würde sagen, planlos geplant.
Ja. Du hast wenig mitgenommen, ganz am Anfang. Du hast einen Rucksack mit wie viel Kilo?
Ja, jetzt mittlerweile habe ich einen 7-Kilo-Rucksack, also nur Handgepäck. Ich bin aber mit mehr losgegangen. Okay. Es hat sich entwickelt über die Zeit. Also ich bin wirklich mit Koffer losgegangen, weil ich nicht...
Mit Koffer?
Ja, weil ich nicht wusste, wie lange ich wegbleibe. Und ich dachte auch so ein bisschen, ich gehe nach Portugal und bleibe da einfach ein paar Monate und gehe dann wieder zurück und studiere vielleicht in Deutschland. Lebst du das normale Leben? Mhm. Nach 2 Wochen dachte ich mir schon direkt, okay, ich komme ganz sicher nicht wieder zurück und ich bleibe auch nicht nur in Portugal. Hab dann wirklich meinen ganzen Koffer aussortiert, einfach alles an den Strand gelegt, an so einem Flohmarkt, habe ich darauf geschrieben, ich bin Backpacker, ich brauche das nicht mehr. Nimmt das einfach alles, die Last von mir ab, ich brauche sie nicht mehr. Bin dann auf einen großen Rucksack umgestiegen, also hatte ich noch wirklich noch einen 20-Kilo-Rucksack.
Ja.
Den hatte ich auch nicht lange, so schwer zu tragen und hatte ich vor allem mit dem Reisestil, den ich hatte, weil ich immer viel gelaufen bin und getrampt bin und alles. Das ist einfach, das kann man einfach nicht machen mit 20 Kilo. Ja.
Auf was hast du denn alles verzichtet? Was hast du zum Beispiel alles jetzt dann weggelassen für diese 7 Kilo am Ende? Was braucht man nicht? Obwohl man denkt, man braucht es zunächst mal.
Ja, also was braucht man nicht? Ich würde eher sagen, was braucht man? Und was man braucht, sind wirklich Kosmetikartikel, habe ich Zahnbürste, Zahnpasta. Das war's. Dann noch Sonnencreme manchmal dabei. Das sind alles alle Kosmetikartikel, die ich besitze und noch meine Kontaktlinsen. Und dann habe ich meinen Schlafsack, Luftmatratze, Zelt in dem Rucksack und eine kurze Hose, eine lange Hose, ein T-Shirt, ein Crop-Top und Unterhosen.
Ein T-Shirt, ein Crop-Top. Das heißt, du musst jeden Abend waschen.
Ja.
Okay.
Wenn es dreckig ist, dann wasche ich's.
Ich kenne das von anderen Weltreisenden, die auch leicht reisen müssen auch, die jeden Abend ihre Unterbüchs und was weiß ich, nur und auch ein T-Shirt waschen. Und da denke ich aber immer, okay, aber das wird ja nicht alles über Nacht trocken. Das ist ja ein Problem.
Ja, also wenn ich was wasche, dann ist es meistens, dass ich das eher tagsüber wasche. Heißt, ich bin gerade ein richtig heißer Tag. Ich wasche das morgens, hänge es raus, in 2 Stunden ist es trocken. Mhm. Über Nacht in der Kälte raushängen funktioniert nicht. Mhm. Habe ich auch schon erfahren. Aber dann ist es so, T-Shirt wird gewaschen. In der Zeit kann ich einfach meinen Crop-Top anziehen. Lange Hose wird gewaschen, habe ich die kurze Hose an. Einfach so ein bisschen switchen. Und dann hat es auch immer funktioniert.
Und wenn du gerade in Brasilien unterwegs bist, musst du fast nichts tragen.
Ja, genau. Also, ja, wirklich. Also in Südostasien, an einem Waschtag, da gibt man auch seine Wäsche einfach richtig bequem ab für 1 Euro. Sie wird gewaschen, zusammengelegt, gebügelt, wieder zurückgebracht. Also richtiger Luxus. Und an dem Tag läuft man einfach im Bikini rum. Alles abgegeben im Bikini und noch sein Handtuch drum. Und das war's. Da braucht man halt auch einfach nicht mehr. Man läuft auch so viel generell im Bikini rum, dass man das T-Shirt auch gar nicht jeden Tag trägt, obwohl man nur eins besitzt. Braucht man das nicht sogar jeden Tag. Deswegen geht das eigentlich ganz einfach. Ja, das ist eigentlich alles, was ich dabei habe. Dann noch so Kamera-Equipment, Drohne, Kamera, Handy,
da sind die 7 Kilo aber schnell voll auch.
Ja, also mehr passt auch nicht rein.
Nein.
Und ich bin dann ein bisschen am Abwiegen. Klamotten, so dieses Materielle, was mir nicht wirklich viel bringt, ist direkt rausgeschmissen.
Ja.
Und so Dinge, die ich, diese ganzen Funktionsdinge wie Schlafsack, Luftmatratze, würde ich niemals rausschmeißen. Und deswegen, sowas ist da fester Bestandteil von meinem Rucksack.
Lena, du hast heute gar nicht deinen Favorite Hairstyle.
Aber fast.
Habe ich gesehen bei Instagram. Ja. Da hast du dir so 2 kleine Mickey-Maus-Ohren. Oder wie nennt sich die Frisur, die deine Lieblingsfrisur ist?
Oh, das Mickey-Maus, glaube ich, beschreibt es ganz
zwei,
gut.
So 2 Mickey-Maus-Knoten. Statt der Ohren hast du da die Haare zusammengeknotet.
Ja.
Dann.
Aber ich habe sie ja fast.
Fast, ja.
Fast. Nur 2 Zöpfe. Ohne Zöpfe. Knoten.
Nicht so nett. So, die Frage ist natürlich, erstmal immer, warum? Okay, warum bist du damals groß auf Reise gegangen? Natürlich erstmal Abi gemacht?
Ja.
So, und dann erstmal kurz mal leben wollen.
Ja, genau.
Kurz mal leben wollen.
Ja.
Da waren noch nicht 3 Jahre geplant, die es jetzt im Moment aktuell sind.
Ja.
Da wolltest du für ein Jahr oder was erstmal?
Ja, ich dachte mir, ein Jahr hört sich eigentlich ganz gut an, so das typical Gap Year. Ich dachte gar nicht, dass ich irgendwie jetzt ein Jahr in ein Land gehe. Ich dachte einmal komplett um die Welt in einem Jahr.
Mit wie viel Euro in der Tasche?
Ich hatte 5.800 Euro, als ich gegangen bin.
Angespart.
Genau, ja.
Wie lange haben diese 5.800 gehalten?
Tatsächlich 2,5 Jahre haben die gehalten, bis ich pleite gegangen bin.
Weil du aber auch zwischendurch immer wieder Geld verdient hast. Wie hast du es finanziert generell?
Ja, also ich muss sagen, ich bin sehr, sehr low-budget gereist. Gar keine Ansprüche, gar keine Erwartungen. Ganz am Anfang habe ich mir so ein Daily-Budget gemacht. Ich habe so ein bisschen runtergerechnet. Ich dachte am Anfang, 1.000 Euro pro Monat ist gut.
Mhm.
Was eigentlich gut ist, 30 Euro pro Tag mit Unterkunft, mit Essen, mit allen Aktivitäten, ist ein guter Preis. Dann dachte ich mir aber, okay, wenn ich 1.000 Euro pro Monat, dann muss ich ja schon in 5 Monaten wieder arbeiten. Und das wollte ich halt gar nicht, weil ich super viel davor gearbeitet hatte und einfach mal chillen wollte. Ich hatte immer jedes Wochenende Arbeit, immer unter der Woche Schule, jedes Wochenende Arbeit komplett also seitdem ich 13, 14 war, bis 19. Und deswegen wollte ich wirklich einfach nicht mehr arbeiten zu diesem Zeitpunkt und einfach nur chillen nach dem Abi. Und deswegen dachte ich mir, dann verzichte ich einfach und schraube das Budget halt so gut, wie es geht, runter, dass ich einfach ganz viel sehen kann in der Zeit für das Geld.
Ja.
Und habe dann einfach draußen geschlafen in Europa ganz am Anfang, habe in Höhlen geschlafen, auf den Klippen, weil die Hostels extrem teuer waren. Das hat nicht in mein Budget gepasst. Mhm. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, dann kaufe ich mir eine Luftmatratze und einen Schlafsack und mache das einfach draußen. Und dann habe ich 6 Monate draußen geschlafen, weil es in Europa einfach nicht möglich ist. Somit, ja. Also ein Hostel kostet da 30 Euro schon.
Okay. Die Nacht. Und du hast dir aber immer die Orte so ausgesucht, dass immer Sommer ist quasi.
Genau, ja. Das also, war mein einziges Kriterium, ist immer ins Warme. Genau. Dass ich eben nicht das Problem habe, dass es zu kalt ist und weil ich keine Klamotten dafür habe und auch keinen Platz habe für warme Klamotten.
Ja.
Deswegen war es immer, ich reise immer der Sonne hinterher.
Der Sonne hinterher. Genau. Ayahuasca.
Ja, genau.
Der Sonne hinterher. Das ist Lina. Also erstmal die allererste Strecke. War welche? Wo bist du als allererstes gelandet?
Nach Portugal.
Nach Portugal, okay.
Ja.
Der Sonne hinterher.
Ja, genau. Ich bin auch tatsächlich, das ist mir ja heute eingefallen, heute vor 3 Jahren offiziell losgeflogen nach Portugal.
Witzig.
Also,
wie könntest du schöner dieses Jubiläum feiern als hier zusammen?
Ja, wirklich.
Um mal so einen minimalen Überblick zu bekommen über das, was du so ungefähr erlebt hast. Ganz kurz einmal mal. Eine Top 5 der besondersten Orte.
Mhm.
Oder meinetwegen 5 wirklich besondere Orte, die du besucht hast. Einfach nur gerade für den schnellen Überblick, bevor wir gleich detailliert über natürlich einige Stationen sprechen.
Ja, also ich glaube immer noch mit meinem Favorite, also ich war in über 25 Ländern insgesamt, mit meinem Favorite, einer meiner ersten Stops war Madeira.
Ja.
In Europa, super schön.
Und ich möchte auch einen Ort, also einen speziellen Ort haben. Also,
oh je.
Also in Madeira, ein besonderer Ort dann.
Das ist wirklich sehr schwer, das noch alles. Das ist alles schon weg aus meinem Gehirn.
Ja.
Ich habe in Funchal gelebt und war wirklich einfach nur mit dem Auto komplett einmal um die Insel. Mhm. Super oft weiß ich gar nicht, wie die Orte heißen, weil ich einfach nur immer laufe, im Bus rein, einfach in den Bus einsteige, wieder aussteige. Alle Klippen sind einfach richtig schön auf Madeira. Auch auf den Azoren, da war ich auf Ponta Delgada, heißt die Insel, glaube ich. Auch sehr, sehr schön. Das war so der erster Stopp.
Wie bist du auf die Insel gekommen? Auch das kostet ja alleine so diese Überfahrtsgelder oder sowas. Bist ja nicht geschwommen.
Ja, würde ich auch machen.
Ich weiß, ist dir zuzutrauen.
Aber nee, ich bin nicht geschwommen. Ja, ich bin richtig günstig geflogen. Ich bin für 30 Euro damals geflogen von Lissabon nach auf die Azoren, glaube ich. Oder auf Madeira. Also super günstig. Denn ich habe immer, mein Motto ist immer, ich habe kein Geld, aber ich habe Zeit. Heißt, ich gehe immer auf Skyscanner und gebe einfach ein, ich bin gerade in Lissabon, to everywhere.
Mhm.
Und dann einfach die günstigste Option. Und dann gibt es da halt einfach Flüge für 20, 30 Euro. Und dann sind die morgen. Dann sage ich, ja, okay, dann fliege ich morgen. Heute, dann fliege ich heute. Wenn es in 3 Wochen ist, dann fliege ich halt in 3 Wochen. Ist ja egal.
To everywhere ist super.
Ja. Und deswegen ist es auch günstig.
Da findet man immer ein Angebot.
Ja, und es ist auch egal, um welche Uhrzeit. Also ich kann auch um 5 Uhr morgens fliegen, ich kann auch um 23 Uhr abends fliegen, ich kann mittendrin fliegen, was man halt super oft nicht kann, wenn man Urlaub hat und sich dann danach richten muss. Deswegen ist es sehr flexibel und deswegen ist es auch gar nicht so teuer.
Wenn ich nochmal so ganz an den Anfang gehe. Also, du hast gerade Abi gemacht und wolltest raus in die Welt. In welcher Gemütslage warst du zu dem Zeitpunkt? Was war deine Situation?
Ich war sehr glücklich, dass ich endlich weggehen kann, dass ich endlich die Möglichkeit habe, die Freiheit habe, die Unabhängigkeit habe, dass ich das alles erarbeitet habe, weil ich immer davor gearbeitet habe und ich habe immer geträumt, nach dem Abi wegzugehen ins Ausland, weil ich immer reisen wollte. Und ich bin auch schon super viel, als ich 18 war oder auch mit 16, halt so innerhalb von Deutschlands bin ich ein bisschen, hab meinen Onkel besucht, aber dann war es auch irgendwie halt hier im Norden. Es war auch so eine 10-Stunden Busfahrt, aber ich fand es so cool, einfach weg zu sein ein paar Tage, dann wiederzukommen. Als ich mein Auto hatte, bin ich auch in die Niederlande gefahren, einfach so übers Wochenende oder so. Deswegen war ich schon immer sehr spontan und hatte Lust, das alles zu sehen. Und ich war einfach nur erleichtert, dass die Schulzeit vorbei ist, mein Leben in Deutschland vorbei ist. Deswegen habe ich hatte zwar gedacht, dass ich nach einem Jahr zurückkomme, aber ich habe trotzdem alles verkauft, bevor ich gegangen bin. Einfach, dass ich die Freiheit habe, mich so zu entscheiden, wie ich möchte.
Wie zum Beispiel dein Fahrrad oder was gab es zu verkaufen?
Ja, ich hatte ein Auto. Du hast ein Auto gehabt. Ja, die ganzen Klamotten, meine ganzen Schminksachen, Möbel und alles, alles rausgeräumt, alles
abgegeben. Das ist lustig, mit 18 alles zu verkaufen?
Ja.
Das ist ungewöhnlich.
Ja, ich hatte auch, mein Motorrad, Auto, so Sachen, habe ich alles online gestellt, wirklich noch 2 Tage davor verkauft, damit alles weg ist, damit ich die Last nicht an mir habe. Und die ganzen Klamotten. Ich habe alle meine Freundinnen angerufen, war, ey, hier, das passt zu dir, willst du das haben? Habe allen das einmal vorbeigefahren. Und dass mich nichts mehr hält. Mhm. Und deswegen fiel es wahrscheinlich auch so einfach zu gehen.
Ja.
Und ich war einfach froh, dass die ganzen Prüfungen vorbei waren und das ganze Leben in Deutschland vorbei ist. Ja.
Als du dich bei mir gemeldet hast, hast du geschrieben auch, meine Weltreise war auch eine Flucht.
Mhm.
Flucht wovor? Das klang jetzt nämlich gar nicht so schlimm eigentlich. So.
Ja, es ist so, ich sehe immer alles positiv, deswegen konzentriere ich mich auf das Positive. Aber reflektierend war meine Schulzeit nicht so schön. Ich habe mich nie wohl gefühlt in dem Umfeld, in dem ich gelebt habe. Gar nicht familienmäßig. Mit denen bin ich komplett sehr, sehr close. Aber eher so freundschaftmäßig. Einfach die Clique, mit der ich war.
Wie kommt das eigentlich?
Ja, ich habe mich immer anders gefühlt. Ich war immer so die nie getrunken hat. Ich wollte arbeiten, ich wollte an meine Ziele glauben. Schon mit 14 habe ich immer gearbeitet, anstatt irgendwie trinken zu gehen am Wochenende.
Mhm.
Und es wurde nie so wirklich akzeptiert.
Wie traurig ist das, oder eigentlich?
Ja.
Dass sowas Harmloses
ja,
nicht akzeptiert wird.
Ja, also, ich trinke übrigens wirklich auch,
ich habe mein Leben lang nie getrunken.
Ja.
Aber ich wurde deswegen nicht irgendwie getriezt. Deswegen, also.
Ja.
Mir machte das auch nie was aus, Nein zu sagen. Manche tun sich wahnsinnig schwer, wenn jemand was anbietet und sagt, nein, ich trinke nichts. Ja, jetzt komm. Mir ist es egal, ob jemand das sagt. Ich sage, nee, danke, ich trinke nichts.
Ja, genau, so war ich auch
anderen
immer.
Anderen fällt es total schwer, da Nein zu sagen. Ja. Die fühlen sich unter Druck gesetzt.
Ja, ja, genau. Und ich finde, so geht das wirklich fast allen. Und ich denke mir, jetzt zurückblickend finde ich es krass, dass ich wirklich einfach gesagt habe, nein. Weil ich war in so einer Freundesgruppe mit so 20 Menschen, die sich dreimal die Woche getroffen haben, um zu trinken. Und ich habe es aber immer Nein gesagt, bis es dann so 2 Jahre später akzeptiert wurde oder so.
Ja.
Und dann die Menschen kamen mit, oh, das ist richtig krass, dass du dich getraut hast, Nein zu sagen. Ich hätte das auch so gerne, aber man wird halt so mitgerissen von allem. Und ich war auch immer, ich war immer sehr eigen und selbstbewusst in dem, was ich gemacht habe. Ich war im Pyjama in die Schule gegangen. Wieso nicht? Und das ist halt, man schwimmt nicht mit dem Strom.
Dafür siehst du relativ normal aus, finde ich. Also
ja.
Für jemanden, der sogar im Pyjama in die Schule gegangen ist.
Ja, ich würde das auch jetzt machen.
Sah der Pyjama nach Pyjama aus? Oder hätte da auch was anderes sein können?
Nee, schon mit so einem Mustern oder so. Oder so im Kostüm, wenn ich halt einfach keine Lust hatte oder es einfach cool fand. Oder in Crocs oder so. Und das haben halt Menschen als Anlass genommen, um Menschen zu mobben. Und da wurde ich halt schon sehr viel gemobbt über die ganze Schulzeit.
Okay.
Obwohl ich hatte immer 2 feste Freundinnen und alles. Jetzt so rückblickend finde ich es krass, dass ich wirklich immer noch so selbstbewusst war in diesem ganzen Umfeld.
Ja.
Aber rückblickend finde ich es schon sehr dramatisch.
Wie dicht bist du mit den beiden Freundinnen noch von damals?
Nicht mehr befreundet.
Okay, schade.
Nee.
Gab es eine offizielle Trennung sozusagen oder hat sich's ausgelaufen?
Ja, aber es war schon davor. Also es war schon in Deutschland. Es hat jetzt nichts mit der Reise zu tun.
Warum bist du im Pyjama in die Schule? Denn das, finde ich, ist was relativ Offensives. Wenn man sich bunt anzieht, okay. Aber Pyjama ist ein Statement irgendwie, finde ich.
Ja, ich bin immer so normales, so langweilig. Ich finde alles toll, was ein bisschen anders ist. Und ich bin auch immer der Meinung, wenn du es gerade möchtest, dann mach doch einfach. Und wenn ich darauf Bock habe, heute im Pyjama in die Schule zu gehen, oder ich bin auch so mit Handtuch einfach mal in den Supermarkt, also auf dem Kopf nach dem Duschen, weil ich dann so bin, ich habe da jetzt gerade ein Handtuch auf dem Kopf, ist doch egal, ob ich damit einkaufen gehe oder nicht.
Ich finde es relativ harmlos.
Ja, aber das finde ich auch. Aber das Umfeld einfach nicht. Also man wird sehr, sehr angestarrt.
Im Supermarkt da.
Ja, und dann auch Dorfleben on top. Wir sind ja auch nicht in Berlin.
Dorfleben.
In Berlin ist es vielleicht noch ein bisschen anders. Da fällt es nicht auf.
Richtig.
Aber so auf dem Dorf ist es auch ein bisschen eigen immer. Und das kommt eigentlich nie gut an. Vor allem nicht bei pubertierenden Kindern oder Teenagern.
Du hast eine ganze Reihe von Ketten.
Ja.
Sind die Sammlungen diverser Kontinente? Also du hast ungefähr 4 Ketten.
Ja, zwei sind gerissen. Eigentlich habe ich echt immer so 7 Ketten. Und okay. Die bastle ich immer selbst.
Ah, okay. Eines mit Buchstaben Gringer Liner. Das ist dein Instagram-Name.
Ja. Das hat mir meine Cousine gebastelt.
Warum überhaupt Gringer? Hat es was mit Ginger zu tun, weil du leicht rötliche Haare hast? Mhm. Aber warum nicht Ginger, sondern Gringer?
Ja, weil ich mir wurde immer gesagt, dass ich cringe bin. In einem negativen Zusammenhang. Eben aus der Schulzeit her. Und dann dachte ich mir so, ich nehme das Negative, wandle es um und mix das so zusammen, weil halt das halt einfach cringe nicht negativ ist, sondern einfach nur anders und besonders. Und deswegen entstand dann Gringer.
Und der Liner für
Lina.
Ja, Lina eigentlich mit A hinten, aber das ist jetzt mit ER, wie der Airliner oder der Transportmittel, das irgendwie von A nach B reist und so. Ach so,
was war deine Idee dahinter?
Ne, weil du hättest ja Gringer Lina mit A hinten machen können.
Ja, das kam so ein bisschen, ich wurde Lina genannt von meinen Freundinnen damals, weil man super oft dieses ER in einem Namen, sowas wie Bruder, sagt man dann so ein bisschen umgangssprachlich, ein bisschen asozialer Bruder.
Bruder.
Dann wurdest du aus Lina, dann machen wir die andere Version zu Linär. Also das ist so ein bisschen, das hat sich so ergeben. Und dann habe ich mich so genannt vor 3 Jahren, als ich noch closer in dieser Gruppe war. Und dann dachte ich, jetzt ändere ich meinen Namen auch nicht mehr. Aber ich könnte auch Gringer Lina heißen.
Okay.
Aber das passt dann eigentlich ganz gut mit dem ER.
Ja, das klingt so nach Reise halt. Das klingt nach kleinem Reiseunternehmen.
Ja.
Ein One-Woman-Reiseunternehmen.
Das sage ich jetzt nächstes Mal bei der Erklärung.
Das ist ja ganz gut. Yeah. Ich weiß von Instagram, du hast hinten einen kleinen Satz oder ein paar Wörter als Tattoo stehen.
Ja. Yeah.
Was steht da? Ich konnte es nämlich nicht sehen auf dem Video. Das war nicht HD. Das war nicht HD genug.
Ah, okay. Ich hatte mir mein erstes Tattoo war tatsächlich New Beginnings.
Oh.
Ein Schriftzug, den ich auf dem Rücken habe.
Ja.
Ja, ich glaube, es sagt schon selbst. Mhm. Neustart, neuer Anfang, neues Leben. Ja. Ich separiere das auch immer so, wenn ich irgendwie erzähle, bin ich immer in meinem alten Leben, in meinem neuen Leben, denke ich so. In meinem alten Leben war das so. Und dann habe ich noch As Free as the Ocean, auch als Schriftzug auf meinem Rücken.
Okay.
Ja, das erklärt sich auch vom Selbst, dass ich immer frei sein möchte.
Du hast dir einen Traum erfüllt, du hast Freiheit, du siehst Dinge, du bist in der Welt mittlerweile zu Hause und es geht mit wirklich Low Budget. Mhm. Du brauchst ganz wenig. Jetzt hast du ja 70.000 Follower. War das von Anfang an geplant als Social Media Geschichte?
Nee.
Als du abgereist bist?
Nee. Also ich war schon immer sehr, eine sehr outgoing Person und ich habe immer alles gepostet, so zu Hause. Mhm. Auch ein Mobbinggrund, weil es auch immer so, du bist die Influencerin vom Dorf mit 800 Abonnenten oder so. Auch ein ganz, ganz großer Punkt bei mir gewesen.
Okay. Und was waren das für Sachen, die du gepostet hattest, also in der Anfangszeit?
So einfach
wo das Dorf mit Problemen hatte. Okay, ein paar lustige kleine
Leben.
Videos.
Genau das gleiche wie jetzt, nur dass ich halt nicht im Ausland war.
Mhm.
Genau. Also es ist schon eine krasse Überwindung für viele Menschen, einfach jetzt in der Schule zu sitzen und eine Story zu machen und die dann auch noch hochzuladen online, dass das jeder sehen kann. Da ist sehr viel Gesprächsbedarf von den anderen. Genau, und als ich losgegangen bin, habe ich sehr viel mehr gepostet, regelmäßig. Es gab ja auch viel zu erzählen und meine ersten Hostel-Erfahrungen und alles. Genau, und das war nicht geplant, aber ich habe schon immer sehr viele Influencer verfolgt und ich finde es einfach richtig cool. Mhm. Also ich wollte schon immer berühmt werden. Das ist das, was ich schon immer wollte. Als Schauspielerin, als Moderatorin, als Reporterin oder als Influencerin. Das war schon immer mein Traum. Ja.
Und jetzt mit 70.000 Followern, ist das ein selbstfinanzierendes Unternehmen? Also kannst du mit 70.000 FollowerInnen so viel verdienen, dass du im Prinzip deine Reisen mit Low Budget locker finanzieren kannst?
Tatsächlich nicht.
Ich hätte gedacht,
bei
70.000 geht das.
Ja, es geht. Man ist nicht so ganz nischig. Also ich bin nicht so ganz nischig. Je nischiger man ist auf seinem Social Media, desto einfacher funktioniert es.
Ah.
Und bei mir ist es, ich lehne eigentlich alle Kooperationsanfragen ab, weil super viel, alles Materielles fliegt bei mir schon raus. Ich werde nicht für irgendwas werben, das ich nicht zu 100% supporte, weil ich dem ganzen Konsum einfach nicht dahinter stehe. Mhm. Ich schminke mich nicht, ich benutze keine Skincare, dann kann ich nicht für Make-up Werbung machen, weil meine erste Priorität auf Social Media ist, dass ich authentisch bin und das ist mir einfach wichtig. Ich kann mich da selbst nicht ernst nehmen und ich kann nicht für Klamotten Werbung machen, wenn ich selbst nur ein Outfit besitze. Ich würde das ja nur für das Video anziehen und dann würde ich es auch nicht mehr weiternehmen. So Dinge fallen halt einfach komplett raus. Deswegen hatte ich tatsächlich meine erste bezahlte Kooperation letzte Woche.
Ach,
also
was war das?
Komplett für eine eSIM, also für eine SIM-Karte.
Okay, für die
Im
SIM-Karte.
Ausland, genau. Ja, das passt halt perfekt. Passt das benutze ich auch privat. Ja. Sowas für Kameraunternehmen, für Rucksäcke oder Reiseagenturen, alles. Das würde ich halt richtig gerne machen.
Aber hat sich noch keiner gemeldet?
Ich hatte eine Kooperation. Ich bin nach Kanada geflogen letzten Monat mit einer Reiseagentur. Aber das sind halt keine bezahlten Kooperationen. Das ist halt gegen Kosten und Logis. Was natürlich auch schon eine krasse, bei sowas eine krasse Kooperation ist. Aber im Endeffekt habe ich ja nichts auf meinem Bankkonto dann am Ende und kann natürlich dann auch nicht mehr meine weiteren Reisen davon finanzieren. Aber ich denke, es geht jetzt so ein bisschen los.
Ich finde übrigens, Weltreise ist eine ziemliche Nische. Ich glaube, es gibt nichts Nischigeres als Weltreise.
Ja, der Unterschied ist bei mir so ein bisschen, dass ich nie... Im Gegensatz zu anderen Weltreisenden, die posten immer sehr viele Daten und Fakten und wie kommt man von A nach B und das kostet so viel, was bei mir komplett rausfällt.
Okay.
Bei mir ist es sehr viel Storytelling und Personal Brand und es ist langfristig viel, viel mehr wert als dieses Nischige und deswegen würde ich das auch gerne haben, weil ich möchte nicht davon abhängig sein zu reisen. Wenn ich irgendwann mein Haus in Norwegen oder so kaufe, dann möchte ich, dass die Menschen mir trotzdem noch folgen, weil sie es cool finden, was ich mache und nicht, dass ich nur reise.
Ja.
Und deswegen ist es mir wichtiger und dann finde ich es auch vollkommen okay. Mir macht es ja super viel Spaß. Also ich habe 1500 Reels ohne 1 Cent zu verdienen hochgeladen. Das macht man auch sonst nicht, wenn man wirklich nicht dahinter steht. Ja.
Kannst du dir vorstellen, jemals in deine Heimatstadt wieder zurückzukehren?
Nein.
Nein.
Nein, nein, nein. Ich war da auch wirklich knapp 3 Jahre nicht. Ich habe mich nicht mehr, also ich konnte einfach nicht dahin gehen.
Aber was ist mit deinen Eltern? Sind die zu dir gereist?
Meine Mutter hat mich 2-mal besucht tatsächlich.
Ja.
Sie war in Indonesien und in Australien hat sie mich einmal besucht. Oh, noch irgendwo, habe ich jetzt vergessen. Irgendwo noch in Europa, ganz am Anfang. Die anderen habe ich tatsächlich alle nicht gesehen.
Hast du Geschwister?
Ja.
Okay.
Mein Bruder ist mich auch mein erstes Weihnachten besuchen gekommen auf Gran Canaria. Danach habe ich ihn auch nicht mehr gesehen. Deswegen bin ich auch dieses Jahr hierher gekommen, um die alle nochmal zu sehen. Meine Mutter ist zum Glück aus der Stadt rausgezogen in die nächste Stadt. Auch direkt daneben, aber eine andere Stadt. Heißt, ich bin auch wirklich gar nicht mehr dazu gezwungen, in meiner Heimatstadt zu gehen.
Oder wie viel waren das? Oder war das mehr Einwohner?
Ja, es war eine Kleinstadt, aber da sind so 16 Dörfer in dieser Kleinstadt.
Okay. Bei Tübingen so die Ecke da?
Ja, genau.
Okay.
So bis zwischen Tübingen, Bodensee.
Okay. Und dein Vater, gibt's den noch? Oder?
Ja, ja, ja.
Den gibt's auch noch? Okay.
Der wohnt da auch noch, ja.
Zu dem hast du auch noch Kontakt, aber eben lange nicht gesehen.
Ja, jetzt habe ich ihn ja gesehen, die letzten Wochen.
Stimmt.
Ja. Seitdem ich wieder hier bin, habe ich ihn gesehen, aber während der Reise habe ich ihn tatsächlich gar nicht gesehen.
Oh Gott, das war echt lange Zeit, ey.
Ja, das war
krass.
Sehr lang.
Wie stark war denn die Vermissung zwischendurch?
Ich habe super viel mit denen gefacetimed allen.
Ja.
Also ich mit meiner Mutter, mit meiner Oma bin ich auch sehr close, mit meinem Bruder und auch mit meinem Vater. Ich war wirklich fast jeden Tag mit denen am FaceTime. Hat sich gar nicht so angefühlt, als wäre ich so weit entfernt. Ich bin jetzt nach Hause gekommen. Niemand hat mich gefragt, was ich gemacht habe die letzten 3 Jahre, weil die wissen das ja alles schon. Ich erzähle das denen ja jeden Tag. Also alles, was ich denen erzählen hätten könnte, wäre, was ist gestern passiert? Und deswegen war es auch gar nicht so... Krass, erzähl mal, was hast du gemacht?
Nein, bei dir weiß man das. Du bist ein offenes Buch.
Ja, genau. Und die folgen mir natürlich auch alle auf Instagram und YouTube und alles. Und das war auch der Grund, warum ich angefangen habe, damit ich es nicht allen 20 Menschen erzählen muss am Anfang. Mhm. Ich war so, hey, hier ist das YouTube-Video, meine ganze Woche einmal hier drin. Meine Oma kann es anschauen, alle sind happy. Ich muss nicht allen das Gleiche schreiben und schicken. Ich bin einfach so, schaut meine Storys an.
Ja.
Meine Mutter oder so, die schreiben mir auch gar nicht jeden Tag. Die sehen ja, was ich mache. Meine Mutter schreibt nur, sowas passiert wirklich nie. Dann war ich einmal, glaube ich, hatte kein Internet. Dann war sie, warum hast du keine Story hochgeladen? Ist alles okay bei dir? Und ansonsten sehen die das ja immer.
Wir wollen mal über so ein paar Momente sprechen.
Ja.
Über ein paar dieser Trips, die du gemacht hast, wo man dann teilweise auch erstmal so aufhorcht. Du warst in Indien. Du bist zu Fuß in Indien unterwegs gewesen. Indien gibt's ein paar sehr schöne, reiche Gegenden. Da fährt man auch gerne durch, glaube ich. Auch alles sehr bunt. Aber hinter der nächsten Hausecke kann es schon wieder ganz anders aussehen. Und das sind dann teilweise für uns extrem schwer verdauliche Lebenszustände.
Mhm.
Wie bist du damit klargekommen? Mit dieser unglaublichen Armut der Menschen, die teilweise am Straßenrand schlafen, ihre Exkremente dort hinterlassen müssen, weil es gibt nirgendwo eine Toilette, wo sie hin können. Für uns Westeuropäer extrem harter Tobak.
Ja.
Was war so deine erste Begegnung mit dieser wirklich brutalen Realität in Indien?
Ja, ich habe davor schon ein Jahr in Asien gelebt. Ich dachte wirklich, ich bin nicht so weit entfernt und ich bin sehr an das ganze Asienleben gewohnt, weil die natürlich eine ganz andere Kultur haben. Aber als ich dann nach Indien gereist bin zwischendrin, zwischen meinem Leben in Asien, war ich wirklich sehr schockiert. Hätte ich nicht gedacht, dass ich so schockiert werde, nochmal ein Kulturschock in Asien. Ich war schockiert, wie viele reiche Inder in Indien existieren und erleben. Also mir war es nicht bewusst, dass da so viele wirklich super reiche Menschen leben, auch für uns Westeuropäer sehr reich, sehr viel Geld. Also diese extreme Armut noch mit dazu. Wir waren an einem, ich glaube das Krasseste war, ich war an einem Palast. Da war wirklich auf der rechten Seite und auf der linken Seite waren diese Menschen vor dem Palast. Zwischen diesen reichen Menschen, die da wirklich mit ihren krassen Autos angefahren gekommen sind. Und es waren wirklich komplett schwer behinderte Menschen auf der Straße. Sind wirklich vor dem, also ich habe sowas wirklich noch nie gesehen. Also es ist echt richtig schlimm. Die konnten nicht laufen oder sich wirklich irgendwie krabbeln. Sehr, sehr einfach wirklich. Ich war einfach schockiert, als ich das gesehen habe. Die sind da wirklich vor den Autos rumgelaufen, haben irgendwie nach Geld gefragt. Die können auch gar nicht nach Geld fragen, weil die irgendwie wirklich keine Beine haben. Ja. Komplett beide Beine weg, beide Arme weg und sitzen da einfach nur an der Straße, was ich sehr, sehr schockierend fand. Und auch Kinder, Kleinkinder mit ihren wirklich verzweifelten Müttern. Ich stand einmal vor einem Palast und da hat einfach eine Mutter ihr Kind nackt in diesen Müllhaufen gestellt, um halt noch mehr Geld zu bekommen aus Mitleid. Und ich fand es so krass, dass man so verzweifelt ist, dass man sein Kind nackt in diesen Müllhaufen stellt, damit es noch dramatischer aussieht, dass man denen Geld gibt. Also, dass eine Mutter dazu in der Lage ist, heißt ja wirklich, dass sie wirklich krass, krass verzweifelt sein muss. Also, da war ich wirklich sehr schockiert.
Und wie bist du damit umgegangen? Hast du gesehen, dass du möglichst schnell wieder in eine andere Gegend kommst? Oder man kann sich dem ja auch manchmal stellen und auch auf diese Menschen zugehen, um mehr zu erfahren. Aber ich glaube, das kostet sehr viel Überwindung.
Ja. Also, ja. Also ich hatte nicht mit denen gesprochen.
Na, sicherlich, das ist ja auch das Normale. Also man setzt sich nicht freiwillig, glaube ich, dem dann aus. Ja. Ne? Also das würde wahrscheinlich 99,9% der Menschen genauso gehen, logischerweise.
Ja. Ne? Also ich stand auf der anderen Straßenseite und habe auf ein Taxi gewartet. Und ich bin halt auch nicht die Person, die dann anfängt, die Menschen anzustarren, weil ich das auch sehr respektlos finde. Man kann halt einfach, man ist halt so hilflos, man kann nichts machen. Ich war einfach schockiert. Ich dachte so, okay, ich muss es anschauen, ich kann es nicht ignorieren, aber ich möchte da jetzt auch nicht hinstarren. Und dann kam auch das Taxi, aber ich war einfach schockiert, als ich das gesehen habe. Es war echt ein ganz, ganz krasser Kulturschock zu dem Rest von Asien oder Südostasien. Ja.
Wie hast du denn Route in Indien gewählt? Also was hast du für Ziele gehabt? Wo bist du hin?
Ich bin in New Delhi gelandet. Ja. War dann in New Delhi. Oh, jetzt kommen die ganzen Städte. Auf jeden Fall bin ich in den Süden runtergefahren. Mhm. Mit dem Zug.
Mit dem Zug, okay. Ja. Ist es günstig, da mit dem Zug zu fahren?
Ja. Ja, es war sehr günstig, wenn ich mich recht erinnere.
Ja. Naja, du musstest es ja finanzieren. Du hättest keine 50 Dollar oder Rupien.
Nein.
Für ein Zugticket, ne?
Züge sind da auch so wie in Thailand und so, die kosten 5 Euro. So ein Night Train, auch mit dem Bus, einfach ein Nachtbus. Also richtig purer Luxus mit Decke, Snacks und allem.
Ah, okay.
Ja.
Und dann bist du irgendwann gelandet und bist ausgestiegen. Mhm. So, was dann? Was ist das Erste, was du machst dann?
Dann laufe ich einfach ein bisschen rum.
Okay,
dann schaue ich es mir einfach an. Wenn ich am Flughafen bin, dann gucke ich irgendwie, dass ich in die Stadt komme. Entweder frage ich irgendwen, der mich mitnimmt oder gerade ein Auto, das in die Richtung fährt. Oder ich nehme einfach den Local Bus. Es gibt immer, eigentlich fast an jedem Flughafen, immer einen für die Touris. Der teure Bus in die Innenstadt, der so 20 Euro kostet. Man kann aber einfach raus aus dem Flughafen, direkt die nächste Bushaltestelle und der Bus fährt da auch dann für ein paar Cent in die Stadt. So mache ich das immer. Dann gehe ich in die Stadt und laufe einfach ein bisschen rum, setze mich irgendwo hin, beobachte einfach ein bisschen, schaue ein bisschen. Mhm. Entweder ergibt sich dann schon irgendwie was auf dem Weg, dass ich irgendwie andere Backpacker treffe oder was auch immer. Ich sehe ein Hostel und dann gucke ich eigentlich meistens, öffne ich Booking, gebe die Stadt ein oder meinen Standort, wo ich gerade bin, sortiere auf günstigste zuerst und schaue nach einem Hostel und dann checke ich da ein.
Fühlst du dich alleine manchmal?
Selten.
Selten.
Sehr selten.
Okay.
Man ist immer mit so vielen Menschen in diesen ganzen Hostels. Man schläft immer in einem mit 12 fremden Menschen oder mindestens mit 6 fremden Menschen bis 18 in einem Dorm.
Okay.
Es ist sehr, sehr schwer, sich alleine zu fühlen. Ja. Viele fühlen sich einsam. Aber ich habe damit wenige Probleme, ja, weil ich immer Anschluss finde, wenn ich es möchte. Und ich sehr bewusst meide ich das dann manchmal, weil ich sehr gerne alleine auch bin.
Was ja sehr auch gesund ist. Jemand, der gut mit sich alleine sein kann, ist auch oft entspannt. Also dem geht es auch gut. Ich glaube, das ist das Problem unserer Gesellschaft, dass wir eigentlich zu wenig mit uns immer alleine sind. Ja, denn das brauchen wir, ganz wichtig. Ne? Ja. Und insofern ist das jetzt überhaupt gar nichts Dramatisches auch. Dramatischer ist vielleicht manchmal mit 12 Leuten in einem Dorm zu schlafen. Man denke nur an all diese Ausdünstungen und an all die Geräusche und das Schnarchen. Ist das ein Problem?
Ja, ich glaube, ich habe es mir auch ein bisschen angeeignet. Das war auch eine bewusste Entscheidung. Ich war so, ich möchte. Nee. Ich möchte nicht davon gestört sein und ich möchte nicht davon gestört werden, wenn jemand schnarcht. Und ich würde sagen, mein Schlaf hat sich krass geändert. Ich kann direkt einschlafen, ich schlafe die ganze Nacht durch, ich wache davon nicht auf. Ich glaube, man wurde dazu trainiert, dass man nicht aufwacht, wenn jemand schnarcht oder das einfach ignorieren kann. Ich hatte auch noch nie Ohrstöpsel oder sowas.
Guck mal, das hast du auch nicht gehabt. Okay,
nee, habe ich auch noch nie gehabt. Ja. Auch keine Schlafmaske oder so. Ich habe es mir wirklich angeeignet, dass ich immer und überall schlafen kann, wenn ich gerade müde bin. Und ja.
Wenn du als weiße junge Frau dann aussteigst aus dem Bus, wie oft bist du so ein Fremdkörper dann? Ob in einem Restaurant oder in einer Bar oder Imbiss oder in einem Bus oder so weiter.
Ja, also in Indien, ja.
Ja, dachte an Indien jetzt auch speziell.
Das war das Extremste. Man fällt nicht so oft auf, weil immer viele Touris auch irgendwo sind oder Menschen dran gewohnt sind, in Südostasien zumindest.
Und du gehst auch durchaus in Touri-Gegenden. Du suchst nicht immer die komplette Einsamkeit irgendwelcher Dörfer, die es noch zu erforschen gilt. Also du bist an großen Spots gerne.
Ja, nee, aber ich meide diese Touri-Spots.
Okay.
Aber ein Hostel, wenn es dann Hostel gibt, wäre auf jeden Fall cool. Und in Hostels sind eigentlich meistens nur Touris, deswegen ist man, die sind daran gewohnt und auch die Nachtbusse und alles, das ist auch meistens für Touris. Aber in Indien war es krass. Ich wurde noch nie so oft angefasst. Super viele Fotos von mir wurden gemacht. Da habe ich meinen ich bin berühmt Moment gehabt, aber auf einem anderen Level.
In Indien halt.
Ja, wirklich. Ich war bei dem India Gate und ich wurde wirklich, ich übertreibe nicht, es waren 200 Menschen um mich herum mit einer Traube. Alle haben wirklich, die haben mich genommen und ein Foto von mir gemacht. Es war aber alles sehr, sehr peaceful. Es war wirklich okay. Für so 2 Stunden habe ich dann auch wirklich mit jedem Foto gemacht. Die haben mir ihre Kinder reingedrückt und es war so weiß. Da waren auch andere Weiße. Super, also sehr, sehr selten, weil in Indien sind wirklich nur indische Touristen und super wenige andere Touristen. Und da war ein Pärchen, auch aus England oder so, und ich. Aber die waren alle bei mir, weil ich noch rote Haare und blaue Augen habe und die das noch nie gesehen haben. Und dann war es wirklich zu Ende. Dann ist die Polizei gekommen und hat mich rausgeholt aus dieser Traube und hat gemeint, du kannst doch nicht einfach hier rumlaufen. Und ich so, ja, aber ich wollte doch nur das India Gate anschauen. Ich habe das auch wirklich nicht gewusst, dass es so extrem wird. Ja, dann wurde ich weggeschickt von dem Platz. Die meinten, du kannst nicht rumlaufen.
Heißt es India Gate oder Gate of India oder wie nennt sich das?
Ja, ich dachte India Gate.
Ja, ich weiß es nicht genau.
Ja, aber so wie es wie Arc de Triomphe.
Ja.
Das ist eigentlich genau das Gleiche.
Und wo steht das? Was ist der Ausblick? Ja.
Einfach nur ein riesiger Platz.
Okay.
Mit diesem Tor.
Das ist India Gate.
Ja. Ja, Wahnsinn. Das ist mir aber auch nur in Indien passiert. In Indonesien und so ist vereinzelt, kommen Menschen und wollen ein Foto mit einem. Aber in der Masse ist das wirklich noch nie passiert, nur in Indien.
Warst du in Indien auch barfuß unterwegs die ganze Zeit? Denn du bist hier, wir sind jetzt in Berlin, hier, wir sind mitten in Berlin, aber du bist barfuß gekommen. Also du kannst gar keine Schuhe mehr tragen.
Nee, ich habe auch gar keine Schuhe. Nee. In Indien war ich auch komplett barfuß, ja.
Es ist ja auch immer Sommer, wo du bist.
Ja.
Aber die Straßen dann teilweise, wenn du so über Sand gehst und steiniges, macht alles nichts.
Nee, das war eine bewusste Entscheidung und ich habe ja auch gar keine andere Wahl. Da muss ich da ja irgendwie rüberlaufen.
Ja, kann man überall barfuß laufen?
Ja.
Auch in Indonesien?
Ja.
Du bist jetzt halt nicht durch den Dschungel. Können wir auch barfuß laufen wahrscheinlich.
Doch, bin ich auch. Ich bin auch in den Dschungel barfuß wandern gegangen.
Ja, wir sind das ja
es
nicht.
Es geht alles, wenn man es
macht. Was ist anders, wenn man barfuß läuft? Weil du hättest ja auch gute Wanderschuhe haben können. Es gibt wahnsinnig bequeme, tolle Wanderschuhe, mit denen du mühelos wirklich viele Kilometer abreißen kannst und fühlst dich noch richtig gut. Mit den passenden Einlagen noch dazu.
Ja.
Alles perfekt. Da kannst du tagelang nonstop gehen. Ist das barfuß genauso? Es heißt ja mal, es ist so gesund, barfuß zu laufen.
Ja.
Ich empfinde das jetzt, weil ich es nicht gewohnt bin, als eher unangenehm auf Dauer oder auf Asphalt zum Beispiel.
Ja, Asphalt ist auf jeden Fall am unbequemsten zu laufen. Aber ich habe ja meistens am Strand gelebt. Da war es einfach perfekt, okay, barfuß zu laufen. Natürlich. Und meine Schuhe wurden mir auch geklaut vor 2 Jahren. Und dann habe ich mir einfach nie wieder neue gekauft. Und dann hat sich das so ergeben. Erstens ist es gesünder, auch so ein bisschen spiritueller. Mhm. Und dieses Grounding, die Verbindung zu der Erde, finde ich, spürt man extrem. Ich habe das nicht geglaubt.
Ich habe davon gehört natürlich und glaube das auch, dass wir zu wenig auf natürlicher Erde barfuß laufen, weil wir natürlich immer auf Beton laufen, auf Parkett und so weiter. Selbst wenn wir da barfuß laufen, es ist nicht das Gleiche. Ja. Auf Erde muss man barfuß laufen. Ja. Und du hast es gemerkt.
Ja, es ist wirklich, man ist sehr bewusst überall, wo ich hinlaufe. Weil ich kann nicht einfach jetzt, gutes Beispiel Berlin, ich kann nicht einfach durch Berlin laufen und nicht schauen, wohin ich trete. Man spürt die ganzen Unterschiede. Wenn ich immer mit Menschen laufe und dann auf einmal wird es richtig heiß oder es wird richtig kalt oder der Boden ändert sich, dann muss ich langsamer laufen, schneller laufen. Und dann merke ich, krass, die laufen einfach durch. Die haben das gerade gar nicht gemerkt, dass es einfach dass einfach die Wiese angefangen hat. Die haben das gar nicht gemerkt, dass es gerade nass ist, dass es gerade kälter ist, dass es richtig heiß ist. Und dann habe ich so das Gefühl, man läuft einfach richtig ignorant durch die Welt, wenn man Schuhe trägt. Es ist so ein bisschen ein guter Vergleich, finde ich, wenn man AirPods mit Noise Cancelling drin hat. Ich weiß nicht, ob du es schon mal probiert hattest.
Ja, sure.
Einfach ein Sinn fehlt. Man hat einfach einen Sinn, der einem fehlt. Es ist so, wie wenn man nichts schmecken würde, nichts riechen würde, nichts hören würde. Es fehlt einfach, oder nichts sehen. So fühlt man einfach nichts, wenn man durch die Welt läuft.
Es ist auch nicht schön, mit Musik auf den Ohren durch den Wald zu laufen.
Genau.
Ist nicht gut.
Ja.
Es fehlt was.
Genau.
Deswegen, ich habe das früher mal auch mal gemacht, eine Zeit lang dachte ich nur, ich will das nicht. Mhm. Und seitdem weiß ich, nein, keine Musik auf die Ohren.
Ja. Es fühlt sich wirklich an jetzt halt der Kontrast, wenn ich dann Schuhe anhab, was ich nur anhab, wenn ich rennen gehe.
Hast du noch welche? Also du hast Turnschuhe.
Ich musste mir in Australien, habe ich gearbeitet und ich musste mir da Turnschuhe kaufen, um in der Bar zu arbeiten. Und dann hatte ich halt jetzt die Turnschuhe, mit denen ich nur wandern gehe oder halt, wenn ich arbeiten muss.
Und hat's wehgetan, als du die Schuhe wieder anziehen musstest? War das schlimm?
Ich finde es bis heute ja wirklich, ich finde es ganz schlimm. Wenn ich rennen gehe, auch im Fitnessstudio, weil ich gehe barfuß zum Laufband, ziehe mir dann die Schuhe an, renne wirklich und ziehe sie dann wieder aus und laufe wieder barfuß wieder raus. Also wirklich so wenig wie möglich trage ich die. Und ich war jetzt auch, vorgestern war ich auf einer Baustelle helfen, musste dann die Schuhe tragen. Ich habe die ja nur angezogen. Ich bin barfuß angereist, habe die dann angezogen. Ja, bin wieder barfuß gegangen, hab die Schuhe da stehen lassen. Weil ich bin das ja nicht gewohnt, dass ich meine Schuhe mitnehme. Ich habe es auch gar nicht. Mir ist es 10 Stunden später aufgefallen, dass ich meine Schuhe vergessen habe. Ja, ich finde, einfach einen Sinn fehlt. Man läuft sehr ignorant durch die Welt so ein bisschen. Das fehlt einfach.
Es ist noch gar nicht so lange her, da bist du durch Neuseeland getrampt. Ja. 3000 Kilometer, das ist schon wirklich sehr, sehr viel. Das ist eine richtig lange Strecke. Mhm. Wie lange wartest du in der Regel, bis dich jemand mitnimmt?
In Neuseeland ging es super einfach. Ich glaube, das Längste, war 15 Minuten.
Boah, wird da viel getrampt?
Nee, gar nicht.
Ist das also ein Ding? Denn es muss ja auch jemand, der vertrauenswürdig ist, anhalten. Wie oft hast du Bedenken gehabt, als du eingestiegen bist? Denn Trampen macht man heute gar nicht mehr.
Ja.
Also nicht hier bei uns.
Also super, eigentlich alles war richtig toll. Ich habe wirklich so tolle Menschen getroffen. Super oft sind das Menschen, die früher auch reisen waren, früher trampen waren, die das jetzt sehen und denken so, oh, das ist richtig cool, ihr macht das jetzt noch und du machst das jetzt auch noch, das haben wir früher immer gemacht und jetzt können die es so zurückgeben. Deswegen freuen die sich immer sehr und ich freue mich natürlich auch. Es ist ein kompletter Dopaminausschuss, wenn jemand anhält und man ist so, ja, endlich. Und ich hatte einmal mit einem Typen, der mich abgeholt hat, das erste Mal, das letzte Mal Bedenken. Er ist so schnell gefahren, dass ich mir dachte, okay, das ist einfach viel zu schnell. Aber in der Situation dachte ich, okay, ich will das jetzt nicht verurteilen. Der Typ war auch so, er sah so ein bisschen einfach nicht typisch freundlich aus. Und ich dachte mir so, ich will das nicht verurteilen. Er ist doch netter, er hat mich abgeholt, er macht das auch. Und dann habe ich einfach angefangen, ganz viele Fragen zu stellen. Wo arbeitest du? Was machst du? Und er hat mir das alles erzählt. Und er meinte, er ist Manager von einem Hostel hier in Neuseeland. Er managt das, er hat 4 Hostelketten. Er arbeitet da jeden Tag mit den ganzen Backpackern. Und dann dachte ich so, er kann sich das auch nicht ausgedacht haben. Und dann dachte ich mir so, wird schon gut sein. Aber ich höre immer auf mein Bauchgefühl und immer meine Intuition. Ich habe mir versprochen zu mir selbst, wenn jemand anhält, kann ich immer Nein sagen. Okay. Du bist ja nicht verpflichtet, Ja zu sagen.
Aber du hast
auch wenn
es
auf deinem Schild draufsteht, nach Berlin. Ja. Und dann jemand sagt, ich fahre nach Berlin. Wenn du kein gutes Gefühl hast, sagst du einfach, Ja, nee, doch nicht.
Sorry, ich meinte die andere Seite von dem Schild. Ja. Und da steht in Paris drauf. Ja, genau. Weißt du, so kommst du schnell raus aus der Nummer, wirklich. Ohne diskutiert zu müssen.
Ja, man muss sich ja auch nicht rechtfertigen. Mein Gott, die Menschen sieht man nie wieder.
Du hast auch nichts gesagt, aber in der Situation.
Nee, ich habe ganz viel. Also,
do you think you could drive a bit slower?
Yeah.
Do you think it's possible?
Yeah. Ich glaube, ich hatte nur so witzig irgendwie gesagt, willst du uns umbringen heute oder warum fährst du so schnell?
Aber immerhin, die Botschaft ist eindeutig.
Ja, ja. Bei dem Typen war es auch anders. Er hat mich nur 15 Minuten mitgenommen. Er meinte, ich lasse dich am Ende der Straße raus.
Okay.
Deswegen dachte ich mir so, ist okay. Ich bin jetzt nicht 4 Stunden mit ihm gefahren. Mit den anderen war es einfach super nett. Die wirklich mit Kaffee-Break, dann geben die mir noch einen Muffin und noch Brot und Aufstrich und Pause am Meer und einfach, ja, super süß und gut. Super schnell immer.
Ja, und den eigentlichen Kick, den hast du dir in Neuseeland dann ja auch beim Bungee-Springen geholt.
Das auch noch.
Habe ich gesehen. Und ich muss sagen, ich habe das Reel gesehen auf Instagram und ich habe aber das Gefühl, dass der Typ, der dich oben managt, dass der dir einen Schubs gibt. Habe ich das Gefühl. Das darf man ja eigentlich nicht, ne? Wenn jemand Bungee springt, muss er ja aus eigenen Stücken springen. Mm. Habe ich gedacht. Vielleicht liege ich auch falsch.
Ich kann mich gar nicht dran erinnern. Aber er hatte gemeint, ich kann mich an den Moment erinnern. Ich bin nämlich so eine, ich liebe Action und Abenteuer. Und bei dem, ich bin einmal davor aus dem Flugzeug gesprungen, Tandem Skydiving.
Aber also hinten.
Genau.
Backpacker-mäßig drauf. Rucksacksprung
genau.
Hinten.
Ja, genau.
Okay.
Und da war ich froh, dass der Typ an mir dran war, weil er ja gesprungen ist. Also er musste abspringen und ich war einfach nur dabei, weil ich möchte das machen. Aber dieser Moment, wirklich zu springen aus eigenem Willen, ist wirklich krass. Und das war beim Bungee-Jumpen halt einfach nicht. Und ich dachte mir so, wieso kann ich einfach die Klappe unten weggehen und dann muss ich das nicht selbst, diesen Schritt gehen und wirklich da runterspringen. Mhm. Und dann meinte er, 1, 2, 3, Bungee-Jump! Und ich stand da immer noch und ich war so, nein, ich kann nicht. Und er war so, 1, 2, 3, Bungee, Jump. Und dann war ich so,
oh Gott,
was mache ich hier eigentlich? Und das war der wirklich, ich war gar nicht aufgeregt. Das war der erste Moment, wo ich mir dachte, was mache ich hier eigentlich? Und dann musste ich aber springen. Vielleicht hat er mich da ein bisschen angeschubst.
Ja, also auch nur eine Vermutung, aber ich hatte das Gefühl. Man konnte es nicht so ganz,
Es war mein freier Wille. Ich wollte das schon immer machen und ich hatte bei Galileo vor 10 Jahren gesehen, dass die an der Brücke waren, von der ich gesprungen bin, haben die so einen Bericht gedreht, dass das die älteste Bungee-Jump-Brücke und die erste auf der ganzen Welt ist. Mhm. Und dann war das so ein Full-Circle-Moment, dass ich jetzt einfach hier 10 Jahre später bin und wirklich hier runterspringe.
Gott.
Und war richtig entspannt die ganze Zeit. Also ich hatte gar keine Angst.
Aber du bist doch nicht gesprungen. Du hast gesagt, ich habe keine Angst gehabt, aber trotzdem bin ich nicht gesprungen, als er gesagt hat, spring.
Ja, ich hatte die ganze Zeit keine Angst. Ich saß da auch und dann haben die mir einfach ein Handtuch um die Beine getan. Und das war die Sicherung zum Bungee-Jumpen an den Beinen. Ich dachte, man kriegt da so ein spezielles, dass man halt gesichert ist an den Füßen. Die haben das einfach mit einem ganz normalen Badehandtuch rumgewickelt, damit es nicht wehtut.
Moment mal, was genau?
Das Bungee, also die Bungee-Teile an den Füßen.
Ja.
Das war einfach, damit es halt nicht wehtut an den Füßen.
Ja.
Machen die einfach ein Handtuch um die Füße, wie eine 8 drumherum.
Ja. Und dann kommt das Seil.
Ja, genau.
Und das ist aber sehr gut befestigt, das Seil.
Ja, war gut.
Ja, hoffentlich.
Also ich bin nicht runtergeflogen. Da war ja auch ein Fluss da drunter. Da dachte ich mir so, falls irgendwas passieren sollte, dann springe ich halt im Fluss rein.
Tot, aber vermutlich.
Nee, ich glaube, man würde sogar überleben, es ist ein tiefer Fluss.
Okay. Ja,
also ich glaube, wenn man ungünstig auf einen Stein fällt, okay, dann schon. Gut. Aber ich glaube, man würde es überleben.
Du warst aber immer schon furchtlos und risikobereit.
Mhm.
Ja, hast du in den Genen dann.
Ja,
okay.
Ich möchte es immer machen.
Du warst aber nicht immer alleine. Du hast auch eine gute Freundin, die dich ab und zu begleitet hat.
Ja.
Kam die aus der Heimat oder nee, die hattest du unterwegs getroffen dann?
Ja, genau.
In Indonesien wart ihr zum Beispiel und habt da irgendwo in der Wüste Pizza gegessen.
Ja.
Und du hast geschrieben, name a better moment than sitting with your best friend in Indonesia, eating pizza and watching the sunset.
Yeah.
I'll wait. Das hast du geschrieben.
Ja.
Und mein erster Gedanke war, Entschuldigung, die Pizza kann nicht warm sein. So gut kann der Moment überhaupt nicht sein. Ich glaube, diese Pizza ist bestimmt total kalt.
Also kalte Pizza, ich bevorzuge kalte Pizza. Aber wenn man sie gerade erst abgeholt hat und dann zum Sunset Point, dann kann sie auch noch warm sein.
Das klang sehr einsam, dieser Ort. Deswegen hätte ich nicht gedacht, dass da irgendein Pizzaladen in der Nähe ist.
Ja, es ist Lombok. Es ist tatsächlich super einsam, aber dann ist einfach da ein Laden auf dem Weg. Also es war gar nicht so weit weg von der Pizzeria.
Okay, das macht Sinn.
Ja, ich hatte Missy kennengelernt. Ich habe ganz am Anfang auf einem Kreuzfahrtschiff gearbeitet in der Karibik. Und da haben wir uns dann kennengelernt. Dann waren wir immer so zusammen in den Mittagspausen in Mexiko und in St. Kitts und in St. Martin und in Jamaika. Dann haben wir uns da kennengelernt und es war wirklich sehr, sehr close direkt die Freundschaft. Mhm. Und dann haben wir uns ein halbes Jahr später in Asien getroffen und sind dann ein bisschen durch Asien zusammengereist. Und
das ist auch so eine wie du.
Ja.
Weltreise, jeden Tag posten.
Ja, genau.
Freiheit erleben.
Ja.
Wie lange soll das eigentlich weitergehen, diese Reise?
Ich glaube, das ist ein lebenslanges, ja, ein lebenslanger Prozess und Projekt.
Okay, und wie lässt sich das denn auch in den nächsten 10 Jahren finanzieren? Also ich weiß, du machst auch so eine kleine Präsentation, so eine mit Bildern Präsentation. Mhm. Im November zum Beispiel bist du unterwegs. Da verdient man ja ein bisschen mit und finanziert sich das. Reicht das? Wie oft musst du auch irgendwo noch arbeiten oder jobben?
Also ich habe jetzt viel gearbeitet in Australien und so habe ich gearbeitet. Das Geld ist jetzt auch, habe ich jetzt nicht mehr. Mhm. Aber ich hatte das zu dem Zeitpunkt. Jetzt ist es wirklich, dass ich mich komplett committed habe auf die Selbstständigkeit, die Firma gegründet habe, meine Personal Brand mit Instagram. Mhm. Wie gesagt, letzte Woche hatte ich ja meine erste Kooperation, dass es damit losgeht, dass ich halt damit den Firmen zusammenarbeiten kann. Das ist auf jeden Fall das Ziel.
Ja.
Ganz viele Vorträge würde ich sehr gerne haben, dass man einfach so, mein Ziel ist einfach ganz viele zu ermutigen und inspirieren, das auch zu machen.
Ja.
Das Schlimmste ist, wenn Menschen da sitzen und denken, ich möchte das auch machen, aber ich kann das nicht. Ich habe nicht so viel Geld. Mir fehlt der Mut.
Ja.
Und dann bin ich immer so, wenn ich das kann, dann kannst du das auch. Ich möchte die einfach ermutigen, dass sie es auch machen. Und das ist auch der ganze Hintergrund von meinem ganzen Instagram, dass ich super viele dazu bekomme, das auch zu machen oder einfach ihren Traum zu leben. Und da bin ich jetzt einfach all in. Ich habe das mit einer guten Freundin, die ich auch während des Reisens kennengelernt habe, haben wir jetzt Retreats angefangen zu hosten. Das ist eigentlich genau das Gleiche, dass wir hatten jetzt einen Sei-Mutig-Retreat. Heißt, wir haben 13 Mädels connected.
Mhm. Alles Mädels.
Ja, es waren Boys. Wir sind auch offen für Boys.
Ja,
wäre richtig cool auch gemixt.
Ja.
Aber mir folgen zum größten Teil nur Mädels.
Aha.
Und die fühlen sich, glaube ich, sehr, also die haben da eine bessere Connection dazu. Und deswegen war es richtig cool, einfach mit den 13 Mädels, alle sehr, sehr ähnlich von ihren Zielen und Visionen und denen so ein bisschen zu ermutigen, ihren Traum zu leben.
Wie machst du das? Also was macht ihr dann auf dem Retreat?
Es ist sehr minimalistisch. Eigentlich genau das, was ich verkörper, ist so dieses, wir hatten einen Grounding-Workshop, wo wir alle barfuß gelaufen sind. Wir hatten einen Journaling-Workshop, wie man seine Gedanken reflektieren kann, aufschreiben kann und so ein bisschen die Visionen und Ziele gut runterschreiben kann, um dann daran zu arbeiten.
Ja.
Wir hatten einen Geh aus deiner Komfortzone-Workshop, einen Tanz der Freiheit.
Oh, was muss man da machen bei Geh aus der Komfortzone? Also nicht Bungee-Springen, hoffentlich.
Nee, aber das ist meine Idee. Also ich sehe da eine große Vision mit den ganzen Retreats. Und wirklich das Ziel ist es, dass man einfach Bungee-Jumpen muss. Ich finde, das ist das Perfekte. Das hatte ich schon direkt.
Ja, okay.
Es ist einfach budgetmäßig schwierig.
Aber das ist wirklich
so cool.
Aber das ist schon weit außerhalb der Komfortzone. Das ist nicht so. Bei Komfortzone geht es darum, einfach so eine kleine Grenze zu überschreiten. Aber Bungee-Springen, das ist wirklich ganz weit
Sprung
draußen.
Sprung der Freiheit.
Das ist am Rande unserer flachen Erde, die eine Scheibe ist.
Also,
nein, aber Komfortzone überwinden, was müssen die an Übungen machen?
Wir hatten jetzt eine Übung, war zum Beispiel, man musste sich selbst das eingestehen, was aus seiner Komfortzone außerhalb der Komfortzone liegt, was natürlich auch manchmal sehr schwer ist, ehrlich zu sich selbst zu sein und sich einzugestehen.
Ja.
Die haben ganz Alltagssituationen aufgeschrieben, wurden dann in einen Kreis gebeten, der in der Mitte war zwischen allen Girls und haben ihre Komfortzone vorgelesen, zum Beispiel sowas wie, ich möchte super gerne in einem Restaurant alleine essen, aber ich habe Angst, dass die anderen von mir denken, ich kann nicht allein, oder alle sitzen da als Pärchen mit ihren Freunden und ich sitze dann alleine, dann denken die anderen, dass ich alleine bin. Dann haben wir halt so ein paar Rückfragen gestellt, ob es wirklich so wichtig ist, zum Beispiel, was die anderen von dir denken.
Ja, das ist ganz interessant zu hören, dass das für Menschen schon außerhalb ihrer Komfortzone ist.
Das ist wirklich für sehr, sehr viele. Alleine ins Kino gehen, alleine ins Restaurant gehen.
Wahnsinn!
So Dinge, ja. Und das sind halt so die kleinen Dinge, die super viel verändern im Endeffekt. Und dann mussten die durften die Teilnehmer symbolisch aus diesem Kreis austreten, aus der Komfortzone austreten. Es war so eine sehr tolle Stimmung, eine sehr tolle Energy von allen, dass wir alle applaudiert haben. Und wirklich fast alle haben uns danach direkt geschrieben, ich habe das gemacht, ich habe mich getraut, ich bin jetzt auf meine erste Solo-Reise gegangen, ich bin das erste Mal getrampt, ich bin das erste Mal richtig weit gelaufen, ich habe mich getraut, die Reels auf Instagram zu posten und so, also richtig, richtig toll. Ich habe mich getraut, allein ins Restaurant zu gehen. Das ist einfach, ich bin so stolz. Ich bin so stolz auf die, dass sie es geschafft haben und gemacht haben und dass wir damit vielen Menschen hoffentlich ganz viel geholfen haben durch das Retreat.
Denn das ist ein weiter Schritt von jemandem, der nicht allein in einem Restaurant sitzen kann, bis zu so einer Weltreise.
Ja.
Wie du. Das ist ein richtig weiter Schritt. Ne? Aber jeder kleine Schritt hilft. Ja. Jeder
step
kleine Schritt. Step by step. Das ist auch gut, immer nur den nächsten Schritt im Auge zu haben und nicht das Endziel, sondern immer nur den nächsten Schritt im Auge zu haben.
Ja.
Dann geht alles dann schon wieder viel leichter. So, und Schritt für Schritt gilt natürlich erst recht für den Mount Everest.
Mhm.
Du bist dort, ich glaube, innerhalb von 10 Tagen ins sogenannte Basecamp, das auf so und so viel 1000 Meter Höhe ist. Und dann wartet man da erst mal ein paar Tage ab. Mhm. Da ist auch schon ungemütlich teilweise, oder?
Ja, sehr.
Also, und du bist ohne Guide da hoch.
Mhm.
Warum? Na gut, aus Kostengründen schon.
Ja.
Darf man das überhaupt ohne Guide?
Ja, darf man. Wusste ich auch nicht. Habe mich dann mit einem Kumpel dort getroffen, der das auch machen wollte. Er hatte mir nämlich geschrieben und meinte, ey, ich hätte richtig Bock, Everest Space Camp Track zu machen. Und ich so, ja, ich auch. Ich würde das aber richtig gerne ohne Gruppe machen, ohne Guide und ohne Gruppe, aber mit jemand anderen. Einfach nur, weil es entspannter ist und ein bisschen sich motivieren und pushen und ein bisschen Sicherheitsaspekt wäre auch cool, da so nicht ganz verlassen zu sein alleine. Und dann meinte er, ja, dann lass doch nächste Woche nach Nepal fliegen. Und dann habe ich so, okay, ich bin dabei. Dann sind wir direkt nach Nepal geflogen, haben uns da auch, wir haben uns da wirklich davor einmal im Hostel ganz kurz gesehen und sind dann zusammen da hochgegangen, zu zweit. Kein Guide, weil wir beide ganz, ganz große Probleme haben mit Hiken in der Gruppe. Mit, wenn man dann immer so viel auf andere warten muss oder die müssen auf einen warten. Super anstrengend finde ich bei so Dingen, wenn nicht alle auf einem gleichen Level sind.
Ja.
Wenn alle auf einem gleichen Fitnesslevel sind, gar kein Problem. Finde ich richtig cool, die ganze Atmosphäre. Aber ich finde es sehr, sehr schwierig, wenn man da mit sehr vielen unterschiedlichen Fitnesslevels hoch und runter läuft. Und die
Der Weg ist gut ausgeschildert.
Ja, man,
also
man
findet. Man findet.
Ja, man
Höhenkrankheit?
Ja, die Höhenkrankheit ist halt das Problem. Wenn man mit einer Gruppe dabei ist und es einem nicht gut geht, die Gruppe wird natürlich weiterlaufen und dich einfach zurücklassen. Und wenn man halt alleine ist, dann kann man das individuell entscheiden, bleiben wir jetzt 2 Tage lieber hier, um uns zu akklimatisieren oder gehen wir heute schon hoch, weil eigentlich geht es uns gut. Und deswegen war es eine sehr, sehr gute Entscheidung und es ist auch viel günstiger, das alleine zu machen als in der Gruppe.
Bist du barfuß hoch?
Ich hatte keine Schuhe zu dem Zeitpunkt. Ich habe dann jemanden von wirklich Kontakt von Kontakt von Kontakt gefunden mit Turnschuhen.
Mhm.
Die waren auch 3 Nummern zu klein. Nee, 2 Nummern zu klein. Größe 36 und ich hatte 38.
Auch mit Turnschuhen geht man eigentlich nicht zum Mount Everest hoch,
ja,
ne?
Das. Aber da waren die noch wirklich sehr, sehr klein. Und an Tag 3 haben wirklich schon meine Füße geblutet. Aber ich hatte halt keine anderen Schuhe.
Aber gut, da begegnet man aber garantiert Menschen, die einfach vorwurfsvoll einfach dich anblicken und sagen, so eine Reise will vorbereitet sein. Das ist kein Zuckerschlecken so. Nicht mal zum Basecamp, oder?
Ja, geht.
Geht, okay.
Also, ich selektiere das immer sehr. Ich konzentriere mich auf das Positive.
Das ist gut. Also ab Basecamp wäre es nicht mehr gegangen, glaube ich. Ab Basecamp wird es steil, schwierig.
Ja,
da kommt die Todeszone.
Ja,
da bleiben
Menschen
auf der Strecke. Da begegnet man Leichen, die es nicht geschafft haben.
Ja.
Also wobei der Abstieg ist tatsächlich das Gefährlichste.
Ja, und die Höhenkrankheit. Also die meisten Menschen sterben nur wegen der Höhenkrankheit.
Mhm. Was war denn so toll jetzt an diesem Trip bis zu diesem Basecamp?
Ja, es ist einfach faszinierend, durch die ganzen Dörfer zu laufen. Diesen elendlangen Weg. Man kann da nicht mit dem Auto hin, nicht mit dem Scooter hin. Einfach, du musst nur laufen und die Helikopter fliegen halt, aber die Menschen, die da leben, es leben Menschen auf dem Weg. Das war das Krasse. Da sind Schulen, da sind Dörfer mit 4 Häusern und die Kinder laufen 4 Stunden in die Schule. Also wir sind von Dorf zu Dorf gelaufen. Einmal war es 4 Stunden, war es ein Hike. Und dann sind wir angekommen, dann haben wir da mit den Locals geredet, die dort gelebt haben.
Mhm.
Und dann haben die uns erzählt, dass sie hier wirklich leben. Also das ist nicht nur so ein Touristenspot, sondern das ist deren Dorf. Die leben da seit, also sie sind da geboren.
Ja.
Die haben hier ihre Kinder geboren. Und die Kinder laufen jeden Tag in die Schule, ins nächste Dorf.
Aber 4 Stunden?
Ja, das ist
also, da bleibt ja kaum noch Zeit für die Schule.
Ja, weiß ich auch nicht, wie die das machen. Morgens los.
Unvorstellbar
paar Stunden
für
in die
uns
Schule.
Eigentlich.
Ja. Also es ist wirklich verrückt. Die haben da kein Internet. kein Strom, wirklich nur Wasser, dass sie aufkochen, dann duschen. Also ein ganz, ganz anderes Leben. Und wir sind 8 Tage gewandert und selbst da haben noch Menschen gelebt. Die leben da einfach und die tragen ihre ganz, das, also die tragen das Essen alles hoch auf dem Rücken von der Stadt. Also 8 Tage lang wandern die einfach hoch mit dem ganzen Essen. Also wirklich mit 50 Kilo, 200 Kilo auf dem Rücken. Die Sherpas heißen die Menschen, die da leben.
Genau.
Und die wirklich haben Menschen gesehen, die haben da so einen Kühlschrank hochgetragen auf dem Rücken, Türen.
Da gibt es ja keinen Strom.
Ja, weiß auch nicht.
Manche haben Generatoren unter Umständen, die dann betrieben werden mit Öl oder Benzin oder sowas.
Solar oder so.
Ach so, geht das sogar? Einen Kühlschrank Solar betreiben? Reicht dafür die Power? Interessant. Aber da gibt es keine Hubschrauber, die sowas in entlegene Gebiete fliegen. Denn das wäre so der erste Ansatz.
Ja, in diese ländlichen nicht, soweit ich weiß, so mit den Menschen, mit denen ich jetzt gequatscht habe. Mhm. Aber im Everest Space Camp, da wo auch die ganzen westlichen Menschen halt super, super viel Geld dafür zahlen.
Ja.
Da fliegen auch die Helikopter hoch und bringen denen Essen.
Manche starten auch erst da, ne? Die
genau, manche fliegen überspringen auch
sozusagen
dahin.
Diesen ersten etwas harmloseren Teil, um dann den eigentlichen Aufstieg zu machen.
Genau, also ja, manche fliegen auch direkt ins Everest Space Camp und dann nimmst du natürlich auch dein ganzes Equipment.
Ja, über die man ein bisschen die Nase rümpft manchmal, ne? Weil die so nicht die ganze Tour machen.
Ja, ja, das ist schon super viel wird da sehr viel Kommerzielles und sehr viel Geld. Das ist wirklich eine Frage des Geldes.
Aber 8 Tage Reisen, also 8 Tage hoch, gibt es da kleine so Tante-Emma-Lädchen? Gibt es dann einen Minimarkt, an dem man vorbeikommt? Wo kann man sich da Essen holen?
Ja, genau. Also die Locals, wir haben bei den Locals geschlafen, die da gelebt haben. Super viele haben da sich wirklich so ein Hotel übertrieben gebaut.
Ah, okay.
Also die haben sich wirklich so 4 Zimmer unbeheizt, einfach nur dieses Holzbett und deinen Schlafsack hast du selbst dabei, haben die dir einfach diese Holzhütte gegeben, da haben wir auch geschlafen. Eine Dusche hätte man auch nehmen können, aber es kostet dann irgendwie 14 Euro für 2 Minuten oder so duschen.
Nein,
haben wir einfach verzichtet. War auch wirklich so kalt da oben. Ich wollte mich auch wirklich gar nicht ausziehen, weil es so kalt war. Ich bin genauso, wie ich den ganzen Tag gewandert bin, genauso ins Bett gegangen. Nächsten Tag genauso wieder aufgestanden. Nur wirklich, wenn es sein musste, dann so.
Da hattest du aber mehr als ein T-Shirt.
Ja,
dabei.
Ich habe da ein bisschen zusammengesammelt von allen.
Mhm. Ja.
Ausgeliehen und das so gelayert. Zwiebellook. Und man konnte sich auch eine Daunenjacke und einen Schlafsack mieten in Kathmandu, was sehr praktisch ist.
Mhm.
Dann hat man es gemietet für 10 Euro für 10 Tage und dann am Ende wieder zurückgebracht.
Okay.
Fand ich perfekt.
Ihr seid aber tagelang ohne Essen ausgekommen, einmal.
Ja.
Hast du mir geschrieben?
Ja, ich hatte die Höhenkrankheit und habe dann, ich konnte einfach nichts essen. Also es war echt schlimm. Es gab überall Essen. Es gab überall Reis mit Gemüse und allem. Auf dem Weg konnte man sich immer Essen holen. Ein Symptom der Höhenkrankheit ist, dass man komplett seinen Appetit verliert.
Mhm.
Und ab dem 4. Tag, ich habe es einfach nicht runterbekommen. Und dann habe ich wirklich 3 Tage einfach nichts essen können. Dann habe ich so wirklich so einen halben Löffel Reis gegessen.
Mhm.
Und ich war so, ich kann das nicht. Und dann mein Kumpel hat mir wirklich am 4. Tag so diesen Löffel Reis in meinen Mund gesteckt, weil er war so, du musst was essen. Es geht nicht. Wir wandern 20 Kilometer, wir wandern 15 Kilometer, 8 Stunden lang, du musst was essen, das geht nicht. Und dann blieb es aber auch bei dem einen Löffel Reis, weil ich dachte, es kommt alles wieder raus. Ich habe das Gefühl, mir ist so kotzübel. Und das wurde wirklich, je höher wir gegangen sind, also es war einfach ganz, ganz schlimm am Ende, bis wir dann oben angekommen sind und dann so dachte, okay, wir haben es geschafft, jetzt gehen wir ganz schnell wieder runter. Ja.
Das war der Himalaya. Ja. Im australischen Outback warst du auch.
Ja.
Wie sind denn so die Cowboys 2.0?
Ja, es war wirklich interessant. Auch ganz Kulturschock. Ganz andere Menschen.
Ja, und zwar?
Wirklich, also das sind wirklich Cowboys. Ich wusste gar nicht, dass sowas existiert noch.
So Brokeback Mountain mäßig so.
Ja, die sind wirklich mit ihren Pferden da angelaufen. In dem Pub, in dem ich gearbeitet habe, mit Cowboy-Hut, ganz klischee-mäßig. Ich dachte wirklich, es wäre ein Kostüm am ersten Tag. Und dann habe ich gesehen, dass die wirklich alle so rumlaufen. Mit Cowboy-Hut, gestreiftes Karo-Hemd, Cowboy-Stiefel, arbeiten alle in der Mine. Alle waren richtig viel mit dem richtig vielen Staub und Kohle im Gesicht. Dann habe ich auch so am Anfang, ja, was hast du denn im Gesicht? Und dann habe ich gesehen, dass einfach nur Dreck war von den Minen.
Mhm.
Der Akzent auch ganz, ganz schwierig, ganz, ganz schwer zu verstehen. Aber man gewöhnt sich daran. Und ich hatte dann eine richtig, richtig tolle Zeit. Und ein bisschen Reisekasse aufgestockt.
Mit was? Ein paar bearbeiten einfach so.
Ja, genau. Es war Housekeeping. Es war so eine Unterkunft, in denen auch die Minenarbeiter geschlafen haben, die ja dann putzen am Morgen, 80 Stunden die Woche arbeiten. Also sehr, sehr anstrengend.
Wow, 80 Stunden.
Dann um 3.30 Uhr aufstehen, Frühstück für die Minenarbeiter machen, weil es so heiß ist. Die arbeiten alle um 4 Uhr morgens, fängt es an. Ja. Und dann am Abend an der Bar.
Aber da gibt es nicht so Saluntüren, oder? Die so nach innen und außen schwenken.
Nee, ganz normale.
Gut. Die Welt hat sich da dann doch ein bisschen weiterentwickelt. Ja, noch.
Normale.
Selbst im australischen Outback.
Ja.
So. Lina, im Moment bist du noch in Deutschland. Jetzt geht's aber in ein paar Tagen geht's rüber nach England, nach Großbritannien. Und da willst du richtig lange wandern.
Ja.
Welche Strecke hast du dir da ausgesucht?
Die Strecke ist so, ich glaube, die fängt in Bristol an, geht dann über die ganze Southwest Coast, durch Cornwall.
Cornwall, Land's End.
Genau.
Und so. Das ist quasi auch so ein Küstenweg.
Genau.
Ne?
Die ganze Zeit an der Küste entlang. Es sah so schön aus. Und ich hatte tatsächlich im Januar, als mich ein Pärchen aus Stuttgart abgeholt hat beim Hitchhiken in Neuseeland, die haben gesagt, dass sie den Track machen wollen. Und dann dachte ich mir so, okay, ich muss das auch machen.
Mach dir den
so
zusammen? Nein, du machst den
alleine.
Haben
den schon gemacht.
Okay.
Genau, ich würde den gerne, sehr gerne alleine machen. Es sind so 1000 Kilometer zu Fuß. Und ich versuche das jetzt in einem Monat zu machen, weil danach habe ich wieder ein Retreat und habe keine Zeit.
Okay, 1000 Kilometer geteilt durch 30 sind?
35, glaube ich. 30? 35.
35
Kilometer pro Tag, ungefähr.
Das ist aber wirklich sehr viel.
Ja.
Das geht eigentlich nicht, oder?
Ja.
Jeden Tag 35 Kilometer?
Ich versuche es einfach. Ich muss niemandem was beweisen.
Das ist es nämlich.
Ich muss mir nichts beweisen. Ich muss auch sonst niemandem was beweisen. Wenn es 40 Tage geht, dann geht es 40 Tage. Wenn ich es cool finde in Cornwall, dann bleibe ich einfach da und gehe nicht mehr noch den Rest. Also sehr flexibel.
Das ist das Leben von Lina.
Ja. Ich schaue einfach mal, wo es mir am besten gefällt. Aber so eine Challenge, ich liebe einfach so diese Challenges.
Aha.
Und ich würde das richtig gerne machen. Ja. Und das ist natürlich auch cool zum Anschauen und zu machen.
Ja.
Und dann kann man so stolz auf sich sein danach.
Lina, Full-Time Travelerin. Und wie hattest du dich noch bezeichnet ganz am Anfang?
Solo.
One-Man-Backpackerin.
Ja. Und
Professional-Backpackerin.
Professional-Solo-Woman. Low-Budget-Backpackerin.
Das heißt, jetzt haben wir es alles zusammen. Auf Instagram kann man das verfolgen. Du postest täglich. Das machst du seit 3 Jahren. Und diese Weltreise, die ist noch lange nicht zu Ende. Glaubst du, du wirst irgendwann noch mal in Deutschland bleiben oder in irgendeiner Stadt und dann noch mal ein Studium beginnen?
Nein.
Du wirst dein Leben lang wirst du reisen.
Ich glaube schon.
Aber irgendwann wirst du vielleicht mal bleiben irgendwo. Oder?
Ja, ich träume von einer Hütte in Neuseeland auch, in Norwegen, Indonesien. Ich würde gerne so ganz viele kleine Standpunkte irgendwo haben, damit ich immer so alle 3 Monate das Land wechseln kann, Klima wechseln kann.
Ja. Hütte in Norwegen würde ich auch gerne haben. Würde ich mich beteiligen.
Ich lade dich ein.
Dankeschön. At Gringer Liner, das ist dein Name bei Instagram. Da folgen dir jetzt schon 70.000 und es werden sicherlich jetzt gleich noch ein paar mehr. Dann, dann eine schöne Reise hier entlang der Küste.
Dankeschön.
Und bis die Tage mal wieder. Bleib gesund, hab viele schöne Reisen.
Danke für die Einladung.
Talk mit Thies.
Pizza und Pommes. Der BR24 Sport-Podcast mit Felix Neureuther und Philipp Nagel.
Kontroverse Diskussionen, gute Unterhaltung, Anekdoten aus der Welt des Sports. Und die große Frage ist ja, was können wir alle aus der Lebensschule Sport zu mitnehmen?
Und wir haben tolle Gäste.
Jetzt in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.